NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. August 1868. Der Todestag des Chemikers und Physikers Christian Friedrich Schönbein.
Im gegenwärtigen Augenblick sitze ich wieder bis über die Ohren Emotionen, weil ich glaube, eine neue Handhabe an diesem chemischen Aal gefunden zu haben.
Der Forscher als Poet. Christian Friedrich Schönbein war fasziniert von diesem Gas, das er 1838 entdeckt hatte. In hoher Konzentration verbreitete es einen stechenden Geruch und so nannte er es
Ozon, griechisch, das Riechende.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1868 gelang es dem Chemiker Schönbein nicht, Bedeutung und Eigenschaften des Gases zu entschlüsseln. Zwar startete Schönbein ein Messprogramm, fand heraus, dass geringe Mengen Ozon in unserer Atemluft vorkommen, aber viel weiter kam er nicht. Der Klimaforscher Professor Markus Rex vom Helmholtz-Institut Potsdam.
Ozon ist eine Modifikation des normalen Sauerstoffs, den wir hier in der Luft haben und den wir ja auch brauchen zum Atmen. Während im normalen Sauerstoff sich jeweils zwei Sauerstoffatome in einem Molekül zusammenfinden, tun sich das beim Ozonmolekül gleich drei Sauerstoffatome. Und das verändert die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Sauerstoffs sehr deutlich.
Das merken alle, die im Sommer eine Überdosis dieses Supersauerstoffs einatmen.
Herzlich willkommen zum heißesten Tag in dieser Woche. Der Deutsche Wetterdienst hat Hitzewarnungen herausgegeben. So können dann Spitzenwerte nahe 40 Grad zusammenkommen.
Ideale Bedingungen für eine erhöhte Ozonkonzentration. Wenn intensive Sonnenstrahlung auf Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe, also auf Emissionen von Verbrennungsmotoren und Heizkraftwerken trifft, bildet sich der Supersauerstoff. Und dann befällt Schönbeins chemischer Aal seine Umgebung.
Es reagiert sehr, sehr gerne mit allen möglichen Materialien und eben leider auch mit sehr vielen organischen Materialien. Und dazu gehören auch unsere Schleimhäute. Dadurch reizt Ozon die Schleimhäute und bei längerer Einwirkung oder bei höheren Konzentrationen kann das auch die Schleimhäute nachhaltig schädigen. Von daher ist Ozon in unserer Atemluft ein Schadstoff.
Eine Reaktion, die vor allem durch die Motorisierung in Gang gesetzt wurde. Ozon als Schadstoff blieb seinem Entdecker im 19. Jahrhundert daher ebenso verborgen wie seine Schutzfunktion. Rund 45 Jahre nach dem Tod Schönbeins gelang dem französischen Physiker Charles Fabry 1913 der Nachweis, dass eine dünne Ozonschicht unseren Planeten einhüllt. In der Stratosphäre, rund 20 Kilometer über der Erdoberfläche, bildet sie eine lebenswichtige Firewall.
Das Ozonmolekül absorbiert genau in dem Bereich sehr gut die ankommende Sonnenstrahlung. Durch die Ozonschicht, die in höheren Lagen der Atmosphäre um die Erde herum liegt, kommt von dieser Strahlung hier unten am Erdboden nur sehr, sehr wenig, fast gar nichts mehr an. Und das ist sehr wichtig, denn wenn diese hochenergetische UV-Strahlung hier unten in hoher Konzentration ankommen würde, dann könnten wir so gar nicht überleben. Wir würden ständig DNA-Schäden bekommen und die Hautkrebsraten wären einfach riesengroß.
Die Ozonschicht ist ein virtuoser Coup der Erdentwicklung. Als sich vor Millionen Jahren die Pflanzen global ausbreiteten, setzten sie Sauerstoff in großen Mengen frei. Ein Teil davon wurde durch das Sonnenlicht in Ozon umgewandelt und legte sich als feiner, aber effektiver Schutzschirm rund um den Globus. Fabry forderte daher auch, diese Ozonschicht genau zu beobachten.
Es wäre nützlich, wenn an diesen Fragen interessierte Personen zusammenkommen und sich austauschen würden.
Und so trafen sich bereits 1929 Chemiker und Physiker in Paris zur ersten Ozonkonferenz. Nahezu zeitgleich begann eine technisch-chemische Revolution, von der niemand ahnen konnte, wie sehr sie der Ozonschicht schaden sollte.
Ich bin ja so stolz auf meinen Frigidaire.
Auch Sie werden stolz sein auf Ihren neuen Frigidaire. Er braucht nur für 5 Pfennig Strom am Tag. Na, sagen Sie selbst?
Das Beste wäre ein Frigidaire.
Ende der 1920er Jahre begann weltweit die Produktion von Kühlschränken mit dem Kühlmittel FCKW. Und weil die Fluorchlorkohlenwasserstoffe sehr vielseitig waren, wurden sie in den 50er Jahren auch millionenfach als Treibgas eingesetzt.
Diese kleine Dose mit dem Sprühknopf macht ihr Leben angenehmer. Sie enthält ein Treibgas.
Ungiftig, unbrennbar, FCKW war beliebt. Ein Geschenk der Chemie an den Fortschritt, das sich zudem folgenlos in der Atmosphäre entsorgt. So dachte man. Aber das war ein Irrglaube, denn hoch oben in der Stratosphäre werden FCKW-Moleküle von der intensiven UV-Strahlung zerlegt, bilden Chloratome, die dann ein chemisches Massaker anrichten.
Das Chloratom attackiert nun ein Ozonmolekül, zerstört es und dann noch eins und noch eins. Und so entsteht ein Riesenproblem, denn ein einziges Chloratom zerstört 100.000 Ozonmoleküle. Bereits in den 1970ern wurde rund 1 Million Tonnen FCKW in die Atmosphäre geblasen. 1 Million Tonnen multipliziert mit 100.000 macht daraus eine globale Angelegenheit.
So der 2012 verstorbene US-Chemiker Sherwood Rowland. Er hatte zusammen mit seinem Kollegen Mario Molina Mitte der 70er Jahre in einem bahnbrechenden Aufsatz diese bedrohliche Kettenreaktion aufgedeckt. Die beiden erhielten 1995 für ihre Klimaschutzforschungen zusammen mit Paul Crutzen den Chemie-Nobelpreis. Und der niederländische Forscher machte deutlich, dass FCKW ein langfristiges Problem darstellt.
Halbwertszeit in der Atmosphäre für diese Stoffe ist so um die 50 Jahre. So was wir jetzt rausschicken, bleibt mehr als 50 Jahre in der Atmosphäre hängen.
Entsprechend groß wurde der Druck auf die Politik, zumindest in den USA.
Die erste Veröffentlichung machten Dr. Molina und ich im Sommer 1974. Darin stellten wir fest, Fluorchlorkohlenwasserstoffe gefährden die Ozonschicht. Und wir rieten deshalb zu einem Produktionsstopp der FCKW. Zunächst verbot nur der US-Staat Oregon die Nutzung dieser Stoffe als Treibgas für Spraydosen im Juni 1975. Ein Jahr später wurde das FCKW-Verbot für Spraydosen auf die gesamte USA ausgedehnt.
Eine Entscheidung, gegen die sich die mächtige Chemielobby nach Kräften wehrte. Und Shitstorms gab es auch schon in den 70er Jahren. Rowland und Molina wurden als KGB-Spione verunglimpft. In Europa schätzte sich mit Ausnahme Schwedens kein Staat um FCKW, bis niemand mehr die Folgen und Gefahren leugnen konnte. Markus Rex.
Ein ganz eigener Charakter, der britische Wissenschaftler Joe Farman, hat in der Antarktis, an einem der unwahrscheinlichsten Orte dieser Erde, über Jahrzehnte die Dicke der Ozonschicht beobachtet. Das ging los im Jahre 1957 und dann hat er über Jahrzehnte immer das Gleiche gemessen.
Und weil die Werte lange konstant blieben, wollte die britische Regierung das Projekt stoppen.
Und jetzt ist es erstaunlich, dass er es geschafft hat, seine Regierung davon zu überzeugen, diesen gleichen Wert jedes Jahr aufs Neue zu messen und die Gelder dafür zu bekommen, das zu tun. Denn Anfang der 1980er Jahre plötzlich stellte er fest, dass jeweils im antarktischen Frühjahr die Ozonschichtdicke dramatisch runterging. Und damit hatte er das Ozon noch entdeckt und die ganze Entwicklung losgetreten, die sich daran angeschlossen hat.
Dabei hatte man anfangs an einen Messfehler geglaubt. So schnell war die Ozonschicht geschrumpft. Eine Falle, in die auch die NASA tappte. Die ließ sich von ihren eigenen Computern übertölpeln.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich schon ein Erdbeobachtungssatellit der NASA im Erdorbit, welcher eigentlich in der Lage ist, die Ozonschichtdicke weltweit zu vermessen. Und die hatten da bisher nichts Außergewöhnliches festgestellt.
Nach den Ergebnissen des britischen Forschers Farman prüften die Wissenschaftler der NASA dann noch einmal ihre Daten.
Und stellten fest, dass ein automatischer Auswerteralgorithmus diese sehr niedrigen Werte einfach als zu unwahrscheinlich aussortiert hat. Und deswegen tauchten die in den Datenprodukten gar nicht mehr auf.
Anfängliche Zweifel an der schrumpfenden Ozonschicht gab es auch, weil man nicht erklären konnte, warum gerade über der Antarktis, einem Gebiet fernab der menschlichen Zivilisation, der Sonnenschirm des Planeten derart litt. Paul Crutzen.
Am weitesten weg, wo die FCKW-Gase eigentlich in die Atmosphäre geschoben wurden, das ist schon mal merkwürdig. Und genau dort, wo normalerweise man ein Maximum hat in den Ozonkonzentrationen in Höhen zwischen 12 und 22 Kilometer. Genau dort verschwindet das Ozon.
Aber auch dieses Rätsel war schnell gelöst. In der Stratosphäre über der Antarktis hielten sich zwei schädliche Gase gegenseitig in Schach. Stickoxid band die gefährlichen Abbauprodukte des Fluorchlorkohlenwasserstoffes, aber extreme Kälte bis zu minus 80 Grad sprengte dieses Patt.
Innerhalb von 2 Jahren war die wissenschaftliche Erkenntnis dann auch so weit vorangekommen, dass wir festgestellt haben, dass bei sehr tiefen Temperaturen diese harmloseren Moleküle, in denen die FCKW-Bruchstücke eingebunden waren, wieder aufgebrochen werden und die Ozonkiller daraus freigesetzt werden und dann innerhalb von wenigen Wochen die Ozonschicht tatsächlich abgebaut werden kann.
Die Forschung lieferte robuste Daten. Dem Ökosystem Erde drohte kurzfristig der Kollaps, wenn weltweit weiterhin FCKW in die Atmosphäre geblasen würde. Ein von UV-Strahlung ausgedörrter Planet mit epidemischen Hautkrebsraten Kein Drehbuch für einen düsteren Blockbuster made in Hollywood. Das war jetzt das Zukunftsszenario seriöser Wissenschaftler.
Wenn es ein Wort gibt, das dem Durchschnittsbürger in Amerika oder anderswo Angst einjagt, dann ist es Krebs. Sobald also ein Zusammenhang zwischen FCKW, Ozon und Krebs hergestellt war, heulte die Öffentlichkeit auf.
So der britische Klimaforscher Sir Robert Watson, ehemaliger Chef des NASA-Ozonprogramms. Auch eine lobbynahe Politik konnte das Problem zumindest in demokratischen Staaten nicht mehr aussitzen. Die Welt wollte ihren arg zerzausten Schutzschirm nicht vollends verlieren.
Das war jetzt eine sehr dynamische, auch sehr erstaunliche, positive Entwicklung. Das führte, nachdem das Ozonloch 1984 entdeckt und 1985 publiziert wurde, schon 1987 zu der Verabschiedung des Montrealer Protokolls.
In nur 3 Jahren nach dem Befund zeigte sich die Weltgemeinschaft einig und handelte.
Im Rahmen dieses Montrealer Protokolls haben sich die Staaten zunächst mal verpflichtet, die Produktion dieser Ozonkiller, der FCKWs, zurückzufahren und inzwischen in späteren Verschärfungen auch komplett einzustellen.
Es begann ein Rennen gegen die Zeit und trotz der Dringlichkeit gab es Widerstände.
Zunächst mal bedeutete das schon, dass Produktionsanlagen für FCKWs obsolet wurden und nicht mehr genutzt werden konnten. Die hatten natürlich auch schon eine Menge Gewinne erzeugt und waren abgeschrieben. Trotzdem hätte die chemische Industrie von sich aus sehr gerne weiter diese FCKWs produziert.
Aber als Treibgas ließ sich FCKW schnell ersetzen. Das erleichterte die Durchsetzung des Verbots.
Die Verluste in der chemischen Industrie waren doch sehr in Grenzen und es wurde auch schnell bewusst, dass sich auch neue Verdienstmöglichkeiten mit diesen Ersatzsubstanzen abzeichneten, sodass die Widerstände dann auch sehr schnell gebröckelt sind.
Zumal dann auch die letzte Bastion des FCKW fiel. In Kühlschränken eingesetzt galten Fluor, Chlor, Kohlen, Wasserstoffe lange als unverzichtbar. Aber Anfang der 1990er Jahre kam auch hier eine Alternative auf den Markt. Der Klimafachmann von Greenpeace Deutschland, Carsten Smeed.
Wir haben selbstständig einen Kühlschrank entwickelt, der ganz ohne diese ozonschädigenden Substanzen auskommt. Und dieser Kühlschrank ist zum weltweiten Erfolgsmodell geworden. Und er wird massenweise, millionenfach, auch in China hergestellt.
Das FCKW-Verbot zeigte Wirkung und entlastete die Ozonschicht.
Wir sehen in einigen sehr genauen statistischen Analysen auch, dass sie bereits angefangen hat, sich in einigen Bereichen zu erholen und auch das antarktische Ozonloch bereits angefangen hat, sich in einigen Bereichen zu erholen, allerdings bisher noch sehr schwach, aber wir erwarten eine vollständige Erholung bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts.
Und so gilt das Montrealer Abkommen als ökologische Erfolgsgeschichte. Vorbild auch für die Bekämpfung des Klimawandels und die Reduktion der Treibhausgase. Denn es gibt da durchaus Parallelen.
Der Druck aus der Wissenschaft, dass hier etwas geschehen muss, ist heutzutage im Bereich des Klimawandels genauso ausgeprägt, wie es damals für die Ozonschicht war.
Aber es gibt auch Unterschiede. Allein die politischen und wirtschaftlichen Widerstände sind weltweit wesentlich größer. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ungleich schwieriger als der Ersatz des ozonschädigenden FCKW.
Wir haben es wirklich mit Dingen zu tun, wo sich die Bevölkerung verändern muss. Es können nicht einfach irgendwelche Ersatzsubstanzen genommen werden. Man kann nicht einfach statt Öl und Kohle jetzt irgendwas verbrennen, was keine Treibhausgase freisetzt, sondern wir müssen unsere ganze Energiewirtschaft, unseren Verkehr umstellen. Das sind Prozesse, die brauchen sehr, sehr viel länger. Sie brauchen sehr viel mehr Überzeugungsarbeit.
Und es sind Prozesse, die unter Rückschlägen leiden. US-Präsident Donald Trump will das Pariser Klimaabkommen aufkündigen. Die Bundesregierung verfehlt ihre Klimavorgaben. Deutschland wird die für 2020 anvisierte Reduktion der Emissionen nicht einhalten. Trotzdem glaubt der Klimaforscher Professor Markus Rex langfristig an eine Wende.
Im Bereich des Klimawandels sprechen wir weniger von lösen oder nicht lösen. Das ist nicht so schwarz-weiß, sondern wir müssen eben darin vorankommen, den Klimawandel zu verlangsamen und irgendwann zum Stoppen zu bringen. Ich bin aber doch sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird, weil ja die Einsicht sich immer weiter durchsetzt, dass hier etwas geschehen muss und dass wir ansonsten riesige Schäden an unserem Planeten anrichten, die die Folgen haben werden, die von uns auf jeden Fall vermieden werden wollen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Christian Friedrich Schönbein, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.